Wenn ich mir Ihre Person hier vorstelle, dann wäre das ein Grund für mich, darüber nachzudenken, ob ich in diesem Land weiter meine Heimat sehe.
Ja, wir erleben jetzt im März 2026 Geschichte und in wenigen Jahren wird man auf diese Zeit zurückblicken und das genau so einordnen.
Wenn wir, meine Damen und Herren, den Kampf um unsere Demokratie gewinnen wollen, dann müssen wir die Herzen wieder zurückgewinnen.
Wir werden unsere Kultur nicht Nationalisten und identitären Ideologen überlassen.
2,1 Millionen. Der Politik-Podcast von Mitteldeutscher Zeitung und Volksstimme.
Warum konnte die AfD so stark werden und wer genau sind die Wähler in Sachsen-Anhalt? Der Frage wollen wir heute nachgehen und damit herzlich willkommen zur 15. Folge von 2,1 Millionen. Wir sind der Politik-Podcast im Wahljahr in Sachsen-Anhalt von Mitteldeutscher Zeitung und Volksstimme. Uns und euch interessieren ja immer spannende Gäste, kluge Menschen, die sich mit dem Wahljahr in Sachsen-Anhalt befassen und wir wollen ja den wichtigen Dingen hier auf den Grund gehen. Deswegen haben wir heute einen Gast bei uns, der uns erklären kann, warum Populismus funktioniert, warum die AfD aktuell so erfolgreich ist und was das alles für unsere Demokratie bedeutet. Er ist Politikwissenschaftler an der Martin-Luther-Universität hier in Halle und forscht seit vielen Jahren zu den Themen Populismus, Demokratie und zu Parteien. Also ein Wissenschaftler aus Sachsen-Anhalt, das ist ein super Gast für uns bei 2,1 Millionen. Herzlich willkommen, Marcel Lewandowski.
Danke für die Einladung.
Herr Professor Dr. Lewandowski, wir sind jetzt mal kurz förmlich. Wir haben hier im Podcast in den vergangenen Wochen und Monaten schon viel über die AfD gesprochen. Manche sagen auch zu viel. Ich denke, darüber kann man auch streiten. Aber wir haben jetzt Journalisten gehört, wir haben Politiker gehört. Heute wollen wir einen Wissenschaftler hören. Erinnern Sie sich noch an den Moment, als Ihnen klar wurde, die AfD ist nicht ein kurzfristiges Protestphänomen, sondern wird ein fester Bestandteil in Deutschland im Parteisystem?
Das muss so 2015, 2016 gewesen sein. Das war so im Zuge der Fluchtbewegungen, als plötzlich die AfD stärker wurde und als sie auch nochmal den Sprung ins Parlament schaffte. In Hamburg war das, glaube ich, obwohl man eigentlich damit rechnete, dass sie jetzt wirklich straucheln würde. Und danach hat sie ordentlich zugelegt und hat sich in verschiedenen Landtagen etabliert. Und dann kam immer wieder die Frage auf, war es das jetzt? Aber ab dem Zeitpunkt habe ich selber auch gedacht, die AfD bedient eine Nachfrage, die gerade da ist und die geht auch erstmal nicht weg.
Ich glaube, so geht es auch vielen Leuten, dass das ein Punkt war, wo sie das bemerkt haben. Ich habe es eben schon gesagt, Sie forschen und lernen hier in Halle. Was versteht man von Sachsen-Anhalt auch vielleicht erst, wenn man schon länger hier lebt oder sich auch mit den Menschen, die hier leben, befasst?
Ich glaube, und das ist überhaupt nicht despektierlich gemeint, in vielerlei Hinsicht, wenn es beispielsweise ums Wahlverhalten geht, was ja auch das ist, was mich interessiert, dann ist Sachsen-Anhalt sehr vergleichbar mit anderen Bundesländern. Ja? Und insbesondere, wenn es um die Frage geht, warum wählen denn Menschen so eine Partei wie die AfD, die wir in der Forschung als rechtspopulistisch oder andere auch als rechtsextremistisch klassifizieren. Seit ich nach Halle gekommen bin, habe ich tatsächlich festgestellt, die Antworten, die da gegeben werden, die sind denen in Nordrhein-Westfalen oder Berlin oder in Rheinland-Pfalz oder Thüringen in vielerlei Hinsicht gar nicht so unähnlich.
Vielleicht nochmal für die Zuhörer, wie lange leben Sie jetzt schon in Halle? Also wie lange geht diese Expertise jetzt schon?
Ja, ich lebe nicht in Halle, ich arbeite in Halle seit Oktober letzten Jahres.
Okay, also noch ein relativ frischer Einblick sozusagen. Und vielleicht können Sie aber trotzdem schon sagen, wenn Sie Sachsen-Anhalt politisch in einem Satz beschreiben müssten, ist vielleicht ein bisschen schwierig, aber vielleicht klappt's. Wie würde dieser Satz lauten?
Ein Experimentierfeld. Ein politisches Experimentierfeld. Ich glaube, das ist Sachsen-Anhalt und auch nicht das erste Mal. Es gab ja auch schon andere Koalitionen in den 90er Jahren, die hier ausgetestet wurden. Und die Wahrscheinlichkeit ist nicht gering, dass es zu einer ungewöhnlichen Koalition auch jetzt nach der Landtagswahl kommt. Das war jetzt, glaube ich, mehr als ein Satz, aber hoffentlich war es präzise genug.
Ja, auf jeden Fall. Wir wollen ja auch auf viele Themen jetzt noch näher eingehen. Sie sagen ja seit Jahren, die AfD ist längst keine reine Protestpartei mehr. Wer sind denn die Wählerinnen und Wähler in Sachsen-Anhalt konkret?
Also uns geht es ja darum, was wir uns anschauen in der Forschung ist, was erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass Menschen eine bestimmte Partei wählen? Das kann man für jede Partei machen und wir schauen uns das eben im Besonderen an, also wir Menschen, die zur AfD forschen, für diese Partei. Da kann man sehen, und das geht auf das zurück, was ich eben schon mal gesagt habe, dass das, was erklärt, warum Menschen das tun, innerhalb Deutschlands sehr, sehr ähnlich ist. Der eine Punkt ist, dass Menschen, die die AfD wählen, das Thema Migration für sehr, sehr wichtig halten und beim Thema Migration eine sehr restriktive Einstellung haben. Also die wollen wenig bis gar keine Migration. Die haben eine sehr ablehnende Haltung dazu. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist der, dass die eine ganz spezifische Einstellung zur Demokratie haben. Und zwar in zweierlei Hinsicht. Einerseits mit Blick darauf, wie die Demokratie gerade aussieht, also wie nehmen sie die Demokratie wahr. Und das ist ganz wichtig, Menschen, die die AfD wählen, haben zu einem ganz, ganz großen Teil, den Eindruck, dass wir gar nicht in einer Demokratie leben, dass die Demokratie beschädigt wäre, dass die etablierten Parteien sich die Demokratie zu eigen gemacht haben. Also das ist praktisch fast schon unter Menschen, die die AfD wählen, konsensual, würde ich sagen.
Dann auch so in allen Altersklassen? Weil es gibt ja auch zum Beispiel eine junge Wählerschaft. Mhm. Sind das die dann auch schon, die diese Wahrnehmung haben?
Na, da gibt's ja unter den Kohorten jeweils Unterschiede. Klar, also konsensual ist natürlich auch ein Stück weit überspitzt, aber das zieht sich durch die Altersklassen durch. Also wenn wir sagen, was erklärt eigentlich die Wahl der AfD, dann geht das im Prinzip unabhängig von den Altersklassen darauf zurück, Einstellung zur Demokratie und zur Migration. Aber der zweite Aspekt zur Demokratie ist der, was wollen die eigentlich für eine Demokratie? Und da gibt es schon nochmal interessante Unterschiede. Es gibt Menschen, die die AfD wählen, die sagen von sich selbst, wir sind die eigentlichen Demokraten, wir wollen eine Demokratie, wir leben nun nicht in einer. Und dann gibt es diejenigen, die tatsächlich auch ja, autoritäre Einstellungen haben, die eine starke Führungspersönlichkeit wollen, die kaum kontrolliert werden kann, weil sie glauben, dass diejenige Person die ist, die ihren Willen am besten verkörpert. Aber das ist eben nicht durchgängig, ne? Also da gibt es schon nochmal Unterschiede. Aber, long story short, das Thema Demokratie ist im weitesten Sinne für Menschen, die die AfD wählen, sehr, sehr wichtig.
Da kommen wir eigentlich auch schon zur nächsten Frage. Also ist das dann auch vor allem eine Frage von politischem Misstrauen, ja auch in andere Parteien? Oder habe ich das jetzt falsch rausgehört?
Nein, das haben Sie genau richtig rausgehört. Also es gibt ein ganz starkes Misstrauen in alle Parteien, außer in die AfD. Und das ist auch nicht so leicht zu erschüttern, ne? Also die AfD hatte ja auch ihre Skandale vor einigen Monaten, auch gerade in Sachsen-Anhalt, wo dann einige auch erwarteten, dass jetzt das dazu führt, dass die bei den Umfragen einbrechen, sind sie aber nicht. Ne?
Genau, darüber wollen wir auch später noch sprechen.
Genau, das hat aber, also was wir sehen können ist, dann komme ich darauf gleich nochmal zurück, aber was wir sehen können ist, es ein ganz, ganz extremes Misstrauen, ganz starkes Misstrauen in die etablierte Politik gibt. Und dieses Misstrauen, das ist nicht nur einfach Unsympathie, sondern das ist letztlich so zu übersetzen, dass viele Menschen sagen, diese Leute vertreten mich nicht, die vertreten nicht meine Interessen. Und diese Leute, die an der Regierung sind, die in den etablierten Parteien sind, die sind auch nicht wie wir. Die sprechen nicht wie ich und die haben auch nicht die gleiche Lebenserfahrung. Die haben nicht die gleiche lebensweltliche Erfahrung wie ich. Die AfD schafft es, den Leuten das Gefühl zu vermitteln, wir verstehen euch. Wir sind die Einzigen, die euch verstehen.
Ja, wir sind für die einfachen Menschen auch oft, ne? Das sind ja auch die, die sie gerne ansprechen wollen. Viele erklären das ja auch, oder vielleicht Leute, die sich nicht ganz so professionell damit auseinandersetzen wie sie, aber viele erklären das ja auch mit, das ist eine große Unzufriedenheit in der Bevölkerung. Also kann man das so runterbrechen oder ist das ein bisschen zu einfach gedacht?
Ich sag mal so, zu einem gewissen Teil ist da natürlich was dran. Ja, das hat mit Unzufriedenheit zu tun. Also natürlich sind Menschen, die die AfD wählen, unzufrieden. Aber man muss schon auf eine bestimmte Art und Weise oder mit bestimmten Dingen unzufrieden sein. Und deshalb hatte ich das Thema Migration nochmal hervorgeholt, das ist für diese Menschen ganz wichtig. Und die haben das Gefühl, dass nicht nur die Migration zu stark ist oder dass sie sozusagen geringer werden müsste, weil die Verwaltung überlastet wäre, sondern die sagen, unsere Identität wird ausgehöhlt, unsere Identität als Nation ausgehöhlt und das ist für mich wichtig. Ja? Und diese Form von Unzufriedenheit, die an diese Identität geknüpft ist, hat einen sehr starken Einfluss darauf, dass Menschen tatsächlich dann die AfD wählen. Andere Menschen, die, sagen wir mal, unzufrieden sind, vor allem mit Blick auf den Klimaschutz etwa, was ein ganz anderes Thema ist, die würden nicht die AfD wählen, sondern die wählen dann vielleicht die Grünen oder dergleichen.
Und oft wird ja auch innerhalb dieser Wählerschaft nochmal so unterschieden, heißt immer, ach naja, viele davon sind Protestwähler und wiederum denke ich, gibt es auch immer eine Gruppe, die Überzeugungswähler sind und die es wahrscheinlich auch schon immer waren. Aber ist dieser Unterschied noch so sinnvoll oder hat sich das auch schon so ein bisschen zu einer Masse zusammengetan?
Also dieser Begriff des Protestwählers, der hält sich ja sehr hartnäckig.
Genau. Ja?
Und ich würde dem mit großer Skepsis begegnen. Warum? Weil wir sehen können, gemessen daran, ob Menschen bereit sind, eine andere Partei zu wählen, als die, der sie gerade ihre Stimme geben. Sind die Menschen, die AfD wählen, von allen gegenüber ihrer Partei am loyalsten?
Mhm.
Also die haben die geringste Bereitschaft, eine andere Partei zu wählen als die AfD. Jemand, der die CDU wählt, der kann sich vielleicht, wenn er mit dem Kandidaten nicht einverstanden ist, vorstellen, die FDP zu wählen oder je nachdem, wohin er neigt, die SPD. Bei der SPD ist es dann umgekehrt die CDU oder vielleicht eher ein linkerer SPD-Wähler wird vielleicht die Linke oder die Grünen wählen. Und bei der AfD finden wir sowas nicht. Also die wählen die AfD oder gar nichts. Natürlich trifft das nicht auf jeden einzelnen Wähler der Partei zu, aber en gros können wir das schon sagen. Und deshalb würde ich sagen, dieser Begriff des Protestwählers, der suggeriert, dass die Leute da hingehen, mal so einer Partei ihrer Stimme geben und danach sind die aber wieder weg. Nein, es gibt eine sehr starke Loyalität zu dieser Partei und die hat damit zu tun, dass diese Partei tatsächlich viele Wähler inhaltlich da abholt, wo sie stehen.
Und ist es dann auch schon die Gemeinsamkeit quasi von Wählern, auch unabhängig von jetzt Alter, Einkommen, Bildung, Lebensrealität?
Da gibt es natürlich auch nochmal Unterschiede. Es ist jetzt gerade eine Studie rausgekommen, ich meine, die bei der Uni Konstanz verorten zu können, aber ich habe es wirklich auch nur kurz gesehen. Die sagt, da gibt es nochmal innerhalb der Wählerschaft der AfD Unterschiede. Es gibt diejenigen, die eher konservativ sind, es gibt diejenigen, die eher autoritär sind. Und da könnte ich mir vorstellen, finden wir auch nochmal Unterschiede nach Alter. Also beispielsweise könnten wir vielleicht sagen, Menschen, die die AfD wählen, die einer jüngeren Alterskohorte zuzurechnen sind, die haben vielleicht ein weniger gefestigtes Weltbild. Aber Menschen, die stark konservativ sind und sehr enttäuscht mit der Demokratie sind und die AfD wählen, die sind vielleicht eher einer älteren Alterskohorte zuzurechnen. Aber im Wesentlichen können wir sagen, die erklärenden Faktoren, warum Menschen diese Partei wählen, auf der Ebene ihrer Einstellungen, ja, die sind durch alle Alterskohorten gleich.
Ja, ich finde auch eigentlich gerade diese junge Wählergruppe spannend, die sich so in den letzten Jahren, hat man das so mitbekommen, dass eben auch gegen, denke ich, die Erwartung von vielen Menschen, auch sehr viele junge Menschen die Partei wählen. Geht es da dann um so Identität und Zugehörigkeitsgefühl oder ist das, weil sie über Social Media so stark präsent sind? Was bewegt junge Menschen?
Ich würde sagen, alles davon. Ne? Ja. Also man muss sehen, es ist tatsächlich erstmal grundsätzlich so, Menschen wählen nicht eine Partei wegen TikTok. Mhm. So einfach ist es nicht. Ja? Sondern das ist schon so, dass wir wissen, gerade jüngere Menschen haben eine schwächere Bindung an Parteien generell. Ja, also ältere Alterskohorten haben so oftmals so Stammparteien, ja, die sie immer wählen. Ja. Und je jünger die Leute sind, desto weniger haben die das. Ja. Das ist erstmal eine gute Voraussetzung dafür, dass jede Partei da hineingehen kann. Ja,
und
die
Leute
eine Chance hat.
Eine Chance hat,
genau. Mhm. Aber das reicht natürlich nicht. Auf der anderen Seite ist es so, junge Menschen, gerade in den jüngeren Alterskohorten, die jetzt wählen dürfen, die haben Erfahrungen gemacht, die sie als krisenhaft empfunden haben. Corona beispielsweise, wo sich viele junge Menschen allein gelassen gefühlt haben und wo sie einen Teil ihrer Sozialisation in der Schule oder auch der Universität zu Hause von dem Bildschirm verbracht haben. Bestimmte Dinge auch nicht erleben konnten. Das hat teilweise auch Enttäuschungsgefühle verursacht und Misstrauen verursacht. Das darf man, glaube ich, nicht hinten überfallen lassen bei der Analyse. Der andere Punkt ist der, dass dann auf der anderen Seite doch wieder die sozialen Medien ins Spiel kommen. Denn jüngere Menschen informieren sich vor allem über soziale Medien und die nutzen soziale Medien praktisch wie Nachrichten. Ja. Und da ist es dann aber so, dass die Algorithmen so funktionieren, dass besonders extreme Inhalte sehr stark gepusht werden und die landen dann sozusagen in den Timelines der Jüngeren und die kommen dann eben oftmals von der AfD oder von Accounts, die denen nahestehen.
Ja, es sind dann die, die ja auch viel Traffic erzeugen. Genau. Die kommen natürlich auch häufiger bei den Menschen dann in der For You-Page an. Wir haben es vorhin schon mal kurz angesprochen und ich denke das auch oft, ich meine, jetzt bin ich halt nah an Nachrichten dran und dann denke ich immer so, naja, der Skandal jetzt, das wird irgendwie sich bemerkbar machen oder davon erholen sie sich vielleicht schwer oder so. Also den Eindruck habe ich immer mal wieder, aber irgendwie sind sie, so scheinen sie so sehr immun zu sein gegen diverse Skandale. Ja. Also deutschlandweit und auch in Sachsen-Anhalt. Warum schaden radikale Aussagen oder interne Konflikte in der Partei bislang kaum?
Ja, dazu haben wir mit einigen Kolleginnen und Kollegen auch Studien gemacht und wir können sehen, dass Menschen, die AfD wählen, der Partei gegenüber an der Wahlurne auch dann loyal sind, wenn die Partei einen Skandal verursacht hat. Warum ist das so? Das ist deshalb so, weil die in allen anderen Parteien keine Alternative sehen. Denn sie müssten ja irgendwo hingehen mit ihrer Stimme. Und das sind aber oftmals Menschen, die wollen auch wählen. Die wollen ihre Stimme abgeben. Die sind froh, dass sie das jetzt wieder können, wenn sie beispielsweise vorher aus dem Nichtwählerlager kamen. Selbst wenn die AfD einen Skandal produziert, gibt es sozusagen keine Partei, die ihnen als Alternative aus ihrer Sicht zur Verfügung stünde. Nicht die CDU, nicht die SPD, nicht irgendeine andere Partei. Das BSW vielleicht, aber das ist nochmal eine andere Frage. Aber grundsätzlich kann man sehen, dass das schon so ist, dass mangels Alternative aus deren Sicht die Stimme bei der AfD verbleibt.
Und könnten Sie sich vorstellen, also gäbe es was, wo Sie sagen, da würden dann doch vielleicht ein paar Leute, also was müsste passieren, dass Leute sagen, nee, das ist mir jetzt doch zu extrem oder das ist mir zu heikel oder daraus ziehe ich dann doch zu viele Nachteile, die Partei zu wählen oder so? Gibt es so ein Szenario? Können Sie sich das so vorstellen? Was müsste passieren?
Ich könnte mir so ein Szenario vorstellen, aber dazu müsste die AfD tatsächlich auch Verursacherin einer Misere sein oder von sozialen Missständen oder von wirtschaftlichem Niedergang. Also das müsste mit ihr direkt in Verbindung gebracht werden können und dazu müsste sie an der Macht sein. Solange sie das nicht ist, funktioniert sie als Projektionsfläche und deshalb würde mir jetzt spontan kein Szenario Szenario einfallen, in dem ich sagen könnte, das wird sozusagen zu diesem großen Exodus führen, der Wähler. Warum? Weil noch eine andere Sache hinzukommt. Oftmals ist es so, dass viele auch einfach diese Skandale nicht glauben, sondern das Misstrauen bezieht sich ja nicht nur auf die Politik, sondern auch auf die Medien.
Ja.
Und die Medien werden dann sozusagen in den Verdacht gestellt, dass sie diesen Skandal fabriziert hätten, um der AfD zu schaden. Und die AfD versucht ja auch so einen Spin in dieser Art zu spielen.
Genau, das wird ja auch oft genutzt.
Genau, und das verfängt tatsächlich auch bei vielen, die diese Partei unterstützen.
Wir haben auch schon eine Folge dazu gemacht. Was würde passieren quasi, wenn die AfD die Landtagswahl tatsächlich gewinnen würde? Was würde das für einzelne Menschen, Institutionen bedeuten? Also hört gerne mal rein. Wir haben dazu schon eine Folge aufgenommen. Wenn euch das interessiert, wäre das ratsam, da auch nochmal reinzuhören. Wir haben eben schon drüber gesprochen, Sie haben es angeschnitten, dass andere Parteien auch eine Art Mitverantwortung dafür tragen, dass eben die Umfragewerte so stark sind für die AfD. Das würden Sie das teilen, dass es da eine Mitschuld gibt. Kann man das so sagen?
Also ich benutze natürlich als Wissenschaftler den Begriff Schuld nicht, ne? Sondern
Verantwortung? Mitverantwortung?
Aber das ist alles natürlich sehr, sehr, sehr normativ. Ich würde sagen, was wir schon nachweisen können, ist, dass es eine Ursächlichkeit gibt, ja, in dem Verhalten der anderen Parteien und der Stärke der AfD. Aber die ist sehr komplex, ja. Ich würde jetzt nicht sagen, es gibt das eine Verhalten der anderen Parteien und das hat die AfD stark gemacht. Solche Takes gibt's ja auch, ne? Aber ja, die halte ich für schwierig, ne? Weil so einfach ist es nun mal nicht.
Genau, deswegen sprechen wir ja.
Genau. Also ich halte das für schwierig. Ich glaube aber, dass man schon ausmachen kann, dass es bestimmte Aspekte gibt, die die anderen Parteien betreffen, die zur Stärke der AfD beigetragen haben. Einen Aspekt würde ich rausgreifen, das ist ein langfristiger. Da geht es gar nicht darum, dass die Parteien etwas Schuld hätten, weil Schuld unterstellt Böswilligkeit, sondern das ist eine Entwicklung, die wir sehen können. Wer sind eigentlich Menschen, die Politik machen? Menschen, die Politik machen, sind oftmals hochgebildet, haben oftmals ein höheres Einkommen, sind Juristen, Sozialwissenschaftler, Lehrer. Das heißt, das ist erstmal gar nichts Schlechtes, aber es gibt eine sehr starke soziale Verzerrung.
Sehr privilegierte Menschen.
Das sind oftmals privilegierte Menschen. Nicht, und zwar bis dahin zu der Frage, wer tritt denn eigentlich Parteien bei und wer macht denn Politik an der Basis? Und was noch hinzukommt, ist, dass das auch oftmals Männer sind, ne? Also auch da haben die Parteien einen starken Überhang. Also es gibt diese soziale Verzerrung. Und dann können wir aus Studien nachweisen, dass diese soziale Verzerrung dazu führt, dass auch die Ergebnisse von Politik, also die Gesetze, sozial verzerrt sind. Ja? Also tatsächlich können Kolleginnen und Kollegen nachweisen, dass beispielsweise der Output von Politik, die Gesetzgebung, wenn sie so wollen, dass die eher die Interessen derjenigen berücksichtigt, die sozial besser gestellt sind, als derjenigen, die sozial schlechter gestellt
sind.
Weil
sie eben auch von denen gemacht werden.
Weil sie auch von denen gemacht werden. Also wenn man es ganz stark herunterbrechen wollen würde, müsste man sagen, die Tatsache, dass Politik von Menschen gemacht wird, die sozial besser gestellt wird, zum großen Teil, führt dazu, dass auch eine Politik zum großen Teil gemacht wird, die sich eher für die Interessen sozial Bessergestellter auswirkt. Das ist, glaube ich, tatsächlich ein Grundproblem von Politik, das es auch nicht nur in Deutschland gibt. Ja, und jetzt müsste man natürlich fragen, warum ist das so? Also warum engagieren sich vor allem diejenigen? Ja, aber das will ich erstmal dahingestellt lassen. Und die andere Frage, die dann ganz konkret mit der AfD zu tun hat, ist, glaube ich, die, wie haben eigentlich die anderen Parteien das Feld für die AfD bestellt? Ja, also da geht es, glaube ich, weniger um, dass, wie man so oft sagt, vielleicht die Konservativen zu liberal geworden sind. Das weiß ich noch nicht mal, ob das der Punkt ist, weil Angela Merkel auch sehr, sehr gute Wahlergebnisse mit ihrem Kurs eingefahren hat.
Ja.
Sondern ich glaube, das, was wichtig ist, ist, dass wir wissen, wenn politische Parteien die Themen bedienen, die sozusagen der unique selling point der Rechtspopulisten sind, und wenn die das sozusagen machen, um die Wähler der Rechtspopulisten wieder zurückzubekommen, dann verlieren die Rechtspopulisten gar nicht, sondern im Zweifel gewinnen die sogar noch dazu. Und warum ist das so? Jetzt stellt man sich mal vor, man wählt die AfD wegen der Asylpolitik. Und plötzlich sagt der Bundeskanzler auch eher etwas Harsches über Asylpolitik. Vielleicht sogar in einer harscheren Sprache. Ne? Also die kleinen
was
Paschas.
Was halt so passiert ist.
Was halt so passiert ist, genau. Ne? Kleinpascha oder auch das, ne, das Stichwort Zahnersatz für Geflüchtete und all das. Wird die Person, die die AfD wählt, jetzt sagen, prima, dann wähle ich jetzt CDU? Nein, sie wird sagen, die AfD hat recht, wenn die
Weil
CDU
sogar,
sich jetzt bewegt.
Ja,
genau.
Sogar der Bundeskanzler das sagt.
So
oder eher auch Leute, denen das dann zu harsch ist, dass die dann eher wahrscheinlich in eine andere Richtung wählen und sagen, nee, dann ist die CDU mir zu konservativ oder zu rechts.
Die Gefahr gibt es ja eben auch, ja, genau.
Und kann man auch sagen, dass es bestimmte Entscheidungen oder Versäumnisse gab von anderen Parteien, also besondere Ereignisse, wo man sagt, die waren irgendwie dafür entscheidend, dass die AfD so erstarkt ist und die Parteien haben da was versäumt?
Ich glaube, es geht nicht so darum zu sagen, da gibt es das eine Ereignis, bei dem die Parteien so ein Riesenversäumnis verursacht haben und jetzt wurde die AfD stark. Ne? Ich glaube, der AfD ist es gelungen, sowohl in der Asylkrise der sogenannten als auch im Kontext der Corona-Krise immer diejenigen zu mobilisieren, die von einem gewissen politischen Konsens, den es ja jeweils gab, abgestoßen waren. Ne? Ist für mich nicht die Frage, war der Konsens richtig oder falsch. Ich glaube, der hat einfach Menschen produziert, die ihn unterstützt haben und diejenigen, die sich da als Verlierer gesehen haben. Und die konnte die AfD jeweils abgreifen. Was jetzt konkret natürlich auch ein bisschen dazugehört, ist, dass wir eine sehr unpopuläre Bundesregierung haben. Also die Regierung unter Friedrich Merz hat einen unbeliebten Kanzler.
Und das hören wir oft im Podcast, dass die Bundesebene da eine große Rolle spielt.
Klar, das ist natürlich auch ein Problem für den Spitzenkandidaten der CDU hier. Der versucht, sich davon abzugrenzen. Das ist auch aus seiner Sicht strategisch richtig. Aber trotzdem wird er in Verbindung gebracht. Und ich glaube, so etwas stärkt nochmal die AfD, die sich jetzt sozusagen auf beiden Ebenen, also im Bund und in Sachsen-Anhalt, als die einzige echte Oppositionspartei darstellen kann.
Und jetzt so mal auf den Wahlkampf in Sachsen-Anhalt bezogen, gibt es da Themen, die vielleicht von anderen Parteien versäumt wurden? Oder weil wir jetzt haben wir oft, glaube ich, so ein bisschen über Bundesebene auch gesprochen, vielleicht kann man das nochmal auf Sachsen-Anhalt beziehen.
Ich glaube, Sachsen-Anhalt, da wird das Thema Wirtschaft und Soziales sehr, sehr wichtig werden. Sehen wir auch von den Wirtschaftsverbänden die Einlassungen auch schon im letzten Jahr. Die Wirtschaft, die Arbeitslosigkeit in Sachsen-Anhalt teilweise schon auch zu wünschen übrig lässt, ja, und problematisch ist. Ich glaube, dass diese Themen stark werden in diesem Wahlkampf und dass die AfD auch versuchen wird, darüber mit zu mobilisieren, also diese Form auch der ökonomischen Unzufriedenheit für sich zu mobilisieren. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich das Problem, dass die Hauptparteien, wenn man so will, also die CDU und vielleicht mit großen Abstrichen die SPD, die ja in Sachsen-Anhalt sehr klein ist, dass die beide an der Regierung sind. Das heißt, die können sich gar nicht als Alternative verkaufen, weil sie mit diesen wirtschaftlichen Problemen, die es gibt, in Verbindung gebracht werden. Ich glaube, dass aber auch noch ein anderer Aspekt hinzukommt als Thema, nämlich das Thema Demokratie im weitesten Sinne, nämlich die Frage der Mobilisierung der AfD als echte Alternative, die dann auch allein regieren will, und aller anderen Parteien gegen die AfD. Und die werden das über das Demokratiethema spielen, vermute ich. Es wird darauf abgestellt, was passiert, wenn die AfD drankommt. Das wird, glaube ich, eine Rolle spielen und deshalb rechne ich damit, dass es nochmal eine Dynamik gibt. Also, dass auf der einen Seite die AfD tatsächlich ihre Unterstützer mobilisieren kann darüber und auf der anderen Seite aber auch die anderen Parteien, insbesondere, so vermute ich, im eher Mitte-Linken bis progressiven Lager.
Jetzt im Wahlkampf, meinen Sie?
Ja, genau.
Und haben die Parteien bestimmte Konflikte vielleicht auch zu lange ignoriert hier im Land oder falsch angegangen?
Ich glaube, es gibt bestimmte Themen, die sehr drängend sind, die eigentlich auch auf der Agenda der Parteien stehen, aber die bislang noch nicht in der Wahrnehmung vieler Menschen tatsächlich auch gelöst wurden. Dazu würde ich beispielsweise die Infrastruktur nennen. Also es gibt viele ländliche Regionen, übrigens nicht nur ländliche, auch Regionen, die eher urban sind. Ich denke an Magdeburg, die teilweise schlecht angebunden sind, wo sie teilweise eine Infrastruktur haben, die nicht richtig funktioniert, wo die Anbindung auch nach außen nicht hergestellt ist, jedenfalls nicht so, wie es wünschenswert wäre. Und wir wissen schon aus der Forschung, da, wo wir so eine schwache Infrastruktur haben, da gibt es große Unzufriedenheit, und wo wir große Unzufriedenheit haben, da haben wir auch mehr Menschen, die solche Parteien wählen, die genau darauf abzielen. Das Problem ist natürlich hierbei, dass Sachsen-Anhalt kein reiches Bundesland ist, das heißt, die Mittel sind begrenzt, um das zu lösen, aber ich glaube, Infrastruktur ist etwas, was mittelfristig wirklich auch gelöst werden muss, gerade vor dem Hintergrund, dass es in vielen Regionen eben auch Abwanderung gibt.
Ja, und es müsste quasi auch mehr besprochen werden, öffentlicher wahrscheinlich. Ne? Es ist noch nicht so ein zentrales Thema im Wahlkampf, oder wie nehmen Sie das wahr?
Na, der Wahlkampf hat ja noch nicht angefangen, richtig. Ich könnte mir vorstellen, dass das noch kommt. Allerdings muss man auch sagen, die Parteien versuchen schon eher so auf ihre Kernthemen zu setzen und sich voneinander abzugrenzen. Und Infrastruktur ist eigentlich ein Thema, bei dem es Konsens gibt, ja, also bei dem eigentlich alle Parteien zusammenarbeiten könnten. Deshalb glaube ich, dass es nicht die große Rolle spielt, wie man vielleicht vermuten würde.
So, als Beobachter hat man ja immer den Eindruck, dass die AfD von vielen aktuellen Themen profitiert. Wir haben ja schon drüber gesprochen, dass auch junge Menschen so sehr krisengeprägt sind. Woran liegt das, dass die AfD davon so profitieren kann?
Diese Wahrnehmung von Krisen ist wie ein Katalysator. Man darf sich das nicht so vorstellen, dass Menschen, die die AfD wählen, vorher keine, sagen wir mal, restriktiven Einstellungen zur Migration oder negative Einstellungen zur Demokratie hatten. Das wird sicherlich durch die AfD und ihre Präsenz verstärkt. Aber das war auch vorher schon ein Stück weit da. Sondern diese Einstellungen, die werden durch die Wahrnehmung, wir befinden uns in einer dauerhaften Krise, Menschen wie mir wird es schlechter gehen. Es muss mir übrigens gar nicht schlecht gehen. Aber Menschen wie mir, meinen Kindern, wird es schlechter gehen. Und die anderen Parteien haben keine Lösung. Dieses Szenario, wo Menschen so auf die Welt blicken, das ist wie ein Katalysator oder ein Aktivator, so könnte man sagen, für Einstellungen, die aber vorher schon da waren. Plötzlich wird das Migrationsthema wichtiger. Warum? Weil Menschen sagen, ich habe das Gefühl, mir wird es immer schlechter gehen und jetzt kommen da Leute von außen, von denen ich nicht denke, dass sie überhaupt ein Anrecht da auf den Kuchen haben, auf ein Stück vom Kuchen haben und alle anderen Parteien unterstützen die. Wo ist die eine Partei, die mich unterstützt? Und genau dieses Gefühl holt die AfD ab. Mhm. Und der Punkt ist gar nicht darum, dass da ein Missverständnis über Verteilungspolitik vielleicht vorliegt. Der Punkt ist, glaube ich, hier eher der, dass die realen Verteilungsprobleme und die realen ökonomischen Fragen, die es ja gibt, die sind bislang noch nicht ausreichend gelöst worden. Und die Versuche anderer Parteien, jetzt sozusagen über das Migrationsthema die AfD direkt anzugreifen oder die Wähler der AfD direkt anzusprechen, das wird nach Lage der Dinge nicht funktionieren.
Und ich meine, es gibt ja deutschlandweit den Trend, dass die Partei erstarkt, aber in Sachsen-Anhalt ist sie eben besonders stark. Was unterscheidet uns denn von anderen Bundesländern in der Hinsicht?
Na, Sachsen-Anhalt hat eine sehr strukturell sehr schwache Mainstream-Parteien, so nennt man die. Parteien der Mitte würde man sagen, aber von dem Begriff halte ich nicht so viel. Strukturell sehr schwache Mainstream-Parteien, mit Ausnahme der Linken, die aus historischen Gründen immer etwas stärker war. Aber auch da ist sie im Prinzip, was die Mitgliederzahlen angeht, fast auf dem Niveau kleinerer Parteien wie der SPD. Wir haben auch noch einen anderen Aspekt, der so ein bisschen heraussticht, die AfD hat einen sehr professionell auftretenden Spitzenkandidaten, der es vermag, Online- und Offline-Kommunikation miteinander zu verbinden. Also der geht in die Hallen, der schafft es sozusagen auch durch Bilder mit Menschen, die er da trifft, so eine symbolische Mehrheit für sich zu zeigen. Also schaut her, ich bin hier mit vielen Menschen. Das soll natürlich dann transportieren, dass er auch für diese vielen spricht. Und das kann er dann auch online weiter verbreiten. Und der hat natürlich als Typ, er ist sehr jung, er tritt sehr modern auf.
Mit unmodernen Werten.
Also er ist jemand, der auf jeden Fall in der Lage ist, auch ein jüngeres Publikum als Person anzusprechen. Ja? Und da muss ich aber dann als letzten Aspekt auch nochmal sagen, Sachsen-Anhalt ist nicht so anders wie andere ostdeutsche Bundesländer. Und ostdeutsche Bundesländer sind mittelfristig nicht mehr so anders wie der Westen. Die Parteien straucheln so allmählich in allen Bundesländern. Die AfD wird in allen Bundesländern stärker. Ostdeutschland kommt nur als erstes. Aber was in Ostdeutschland nochmal hinzukommt, was sehr, sehr wichtig ist, und auch da ist Sachsen-Anhalt schon auch dem gleich, ist dieses Gefühl, dass man übervorteilt wurde. Und das ist ein Gefühl, das gar nicht unbedingt diejenigen betrifft, die die Wende wirklich erlebt haben, sondern das ist sowas, das wird so generational vererbt. Ja, also auch Jüngere haben dieses Gefühl, man ist abgehängt, man wird nicht ernst genommen, auf einen wird herabgeschaut. Und interessanterweise, so ist meine Beobachtung, die Stärke der AfD nochmal ein Katalysator. Weil jetzt natürlich nochmal auch eher progressiver gesinnte Westdeutsche auf den Osten herabschauen, weil die Partei so stark ist. Und dadurch könnte ich mir vorstellen, wird dieses Gefühl nochmal
verstärkt. Ja. Und es gibt ja nicht nur in Sachsen-Anhalt und in Deutschland einen Rechtsruck, sondern ja auch international kann man den beobachten. Vielleicht können wir mal in andere Länder gucken. Was machen Länder wie Polen oder Ungarn anders so im Umgang mit rechten oder populistischen Parteien?
Na, erstmal hatten die schon Regierungen solcher Parteien, teilweise über lange Jahre. Und da haben diese Parteien dann auch gezeigt, was sie tun, wenn sie an der Macht sind. Also die haben den Staat umgebaut, die haben die Verfassungsgerichte auf Linie gebracht, wenn man so will. Die haben die Medien stark unter ihre Kontrolle gebracht. Und das sind auch Vorbildländer für die AfD, insbesondere Ungarn. Dann hat man aber gesehen, diese Parteien können auch wieder abgewählt werden. Dazu müssen sie erstmal an der Macht sein. Ja? Und auf der anderen Seite hat man auch gesehen, es war jeweils eine breit aufgestellte Koalition, die diese Abwahl zustande gebracht hat. Mhm. Sowohl in Polen als auch in Ungarn waren das jeweils Koalitionsparteien, die in sich gar nicht homogen waren, sondern die waren sehr unterschiedlich. Also insbesondere in Polen war das ein Bündnis von konservativ-liberal bis links. Ja? Sozialdemokratisch. Und die haben diese Wahlen jeweils gewonnen, weil sie auch über dieses Thema, wir retten unsere Demokratie, wir retten unser Land, jetzt sozusagen in letzter Minute diesen Zugriff geschafft haben, also diese Wahl gewonnen haben.
Also über eine Gemeinsamkeit quasi, statt die Unterschiede, die sie innerhalb der Parteien haben.
Ich glaube, man kann schon eines daraus lernen, obwohl diese Fälle natürlich ganz unterschiedlich gelagert sind. Ich glaube, man kann schon daraus lernen, dass diese Parteien gesehen haben, es gibt eine gemeinsame historische Mission und das ist die Rettung der Demokratie. Und wir sehen das in Deutschland, insbesondere in Sachsen-Anhalt, so im Keim auch. Also ich denke an die Parlamentsreform vor einigen Monaten,
genau,
die ja beschlossen wurde von der CDU bis zur Linken. Ja, natürlich sagt die Union, wir machen das nicht mit der Linken. Ja, der also Schulze sagt, keine Mitglieder von AfD und Linke am Kabinettstisch. Das ist die Sprachregelung. Genau. Aber mögliche Kooperation mit der Linken. Da sieht man bereits, da gibt es den Versuch der Öffnung, weil man verhindern will, dass die AfD regiert, wenn man es verhindern kann.
Über die Rolle der Linken haben wir auch schon mal eine Folge aufgenommen. Also wenn euch das näher interessiert, könnt ihr da auch gerne mal reinhören. Da haben wir genau das nämlich auch schon besprochen. Und ein Begriff, der auch oft bei uns im Podcast fällt, ist das Wort Brandmauer. Mhm. Herr Lewandowski, Sie als Wissenschaftler quasi, wie finden Sie diesen Begriff aus wissenschaftlicher Sicht?
Also Brandmauer könnte man in der Forschung finden als Cordon sanitaire, ja, das ist der Begriff, der dafür verwendet wird. Der meint genau das Gleiche, nämlich die Nichtzusammenarbeit aller Parteien mit einer Außenseiterpartei. So heißt das ganz grundsätzlich. Ne? Ich glaube, das Problem der Brandmauer in Deutschland ist, dass viele überhaupt nicht wissen, was sie darunter verstehen. Für die einen ist es sowohl die Ablehnung von Zusammenarbeit in jeglicher Form plus die Ablehnung jeglicher inhaltlicher Annäherung an die AfD. Das ist so eine weitestgehende Interpretation. Und dann gibt es andere, die beispielsweise vielleicht sagen, naja, wenn die AfD mal mitstimmt, dann ist das halt so und inhaltlich kann man sich da schon mal versuchen, die Richtung zu bewegen, weil vielleicht spricht man deren Wähler ja wieder an. Ich sagte ja schon, das wird wahrscheinlich nicht funktionieren.
Ja.
Und ich glaube, dass die Problematik dieser Brandmauer gerade auch ein Stück weit der Tatsache geschuldet ist, dass man sich nie darüber verständigt hat, was es heißt, und zwar zwischen den Parteien. Dass das aber geht, das sehen wir etwa Anfang der 2000er Jahre in Mecklenburg-Vorpommern. Da gab es den sogenannten Schweriner Weg und das war eine ausgearbeitete Strategie mit konkreten Handlungsmaxim für alle Parteien von der CDU bis damals noch zur PDS, die klargemacht haben, wie gehen sie im Parlament mit der NPD um, wie viele sprechen, wenn NPD gesprochen hat, man geht nicht auf gemeinsame Veranstaltungen mit der NPD und so weiter. Und
das eine Art Leitfaden sozusagen.
Eine Art Leitfaden, genau. Und das hat hier gefehlt. Das gibt es nicht. Diese Absprache gibt es nicht. Und deshalb stolpern wir immer wieder über diesen Begriff. Immer wieder kommen die Vorwürfe, jetzt sei die Brandmauer löchrig oder schon gefallen. Das verwundert nicht, weil uns ein Verständnis dessen fehlt, was sie überhaupt bedeutet. Und jetzt ist es natürlich auch ein bisschen spät.
Ja, und so strategisch gesehen, also wenn man den Begriff aber jetzt benutzen möchte, funktioniert die Brandmauer für die CDU in Sachsen-Anhalt als Wahlkampfthema auch oder eher nicht?
Ja, die Frage ist natürlich, was ist die Alternative? Also die CDU hat ja das Problem, dass jeder weiß, nach der Wahl wird sie in einen sauren Apfel beißen müssen. Entweder, also wenn die AfD keine Alleinregierung schafft, dann muss die CDU sich irgendwie auf die AfD oder auf die Linke einlassen. Und die CDU hat einen doppelten Unvereinbarkeitsbeschluss. Und den hat sie auch nicht aufgegeben. Und jetzt steht sie da und muss irgendwie sozusagen dahin kommen, dass sie sagt, wir müssen die Demokratie schützen, aber dieser doppelte Unvereinbarkeitsbeschluss gilt trotzdem noch ein bisschen. Mit der Linken können wir aber ein Stück weit vielleicht sogar kooperieren, punktuell. Und das ist innerhalb der Union ziemlich umstritten. Also da,
absolut.
Das kann auch durchaus sein, dass das, wenn es hart auf hart kommt und die Mehrheiten sehr knapp sind, dass das Sven Schulze auf die Füße fällt. Das halte ich nicht für ausgeschlossen. Und ich glaube, das Problem ist, dass diese Brandmauer unter einer solchen Konstellation nur dann wirklich für die CDU auch funktioniert, wenn sie frühzeitig angefangen hätte, innerhalb der Union ganz klar zu machen, man macht es dann im Zweifel mit der Linken. Also man muss dann sozusagen versuchen aufzuweichen, diese harte Linie gegenüber Linken, die für viele Mitglieder wichtig ist. Aber da will ich noch eins hinterher schieben. Dass die haben, dass es diese Abneigung gegenüber der Partei Die Linke gibt, das hat ja auch historische Gründe. Und das ist für die CDU auch nachvollziehbar. Also mir geht es gar nicht darum zu sagen, naja, das hat keine Bewandtnis, wir können das mal abtun, das ist ja auch nicht meine Aufgabe. Aber ich glaube, was gefehlt hat, ist, dass es innerhalb dieser Partei einen schon langfristig angelegten Dialog gegeben hätte, der sozusagen diese Situation, in der wir jetzt sind, antizipiert hat. Aber den hat es aus meiner Perspektive nicht gegeben.
Jetzt haben wir darüber gesprochen, was Brandmauer innerhalb der Parteien bedeutet, aber ist ja auch ein Begriff, mit dem sich viele Wählerinnen und Wähler befassen. Gibt es da empirische Hinweise, was die Brandmauer mit der Wählerschaft macht?
Also ich glaube, ohne jetzt sozusagen empirische Daten dazu bemühen zu können, glaube ich, die Brandmauer ist vor allem so ein Diskursphänomen. Über die Brandmauer wird geredet und das polarisiert dann. Die Wähler sind da teilweise viel entspannter. Also es gibt beispielsweise gegenüber der Möglichkeit eines irgendwie gar ein Zusammengehens der CDU mit der Linken gar nicht so eine große Abneigung bei den Wählern wie bei einem Zusammengehen oder Kooperation der CDU mit der AfD. Die ist wirklich riesig und unter CDU-Wählern im Schnitt sogar noch größer als im Durchschnitt. Ich glaube, der Punkt ist der, dass es, was die Brandmauer angeht, eigentlich eine sehr große Befürwortung gibt innerhalb der Bevölkerung. Also die meisten Menschen lehnen tatsächlich die Zusammenarbeit mit der AfD ab. Aber unter denjenigen, die AfD wählen, führt das natürlich, oder was heißt natürlich, vermute ich, dass es zu einer Art Wagenburg-Mentalität führt. Ne? Weil,
Was heißt das?
Das heißt, dass die sagen, die da oben, die haben sich gegen uns verschworen. Die wollen nicht mit uns zusammenarbeiten. Und dann gibt es das Gefühl, wenn man mit der AfD nicht zusammenarbeitet, obwohl sie so stark ist, das ist doch undemokratisch. Das Gefühl gibt es. Und ich will überhaupt nicht verleugnen, dass das Bestehen auf eine harte Brandmauer gegenüber der AfD genau dieses Gefühl auch nochmal nährt.
Ja, und dann kann man ja auch so leicht mit dem Finger auf andere zeigen, quasi sagen, die Medien und die großen Parteien, die unterstützen uns nicht. Das unterstreicht das ja dann quasi.
Klar, aber trotzdem würde ich nochmal sagen, auch das hat wiederum damit zu tun, dass der Begriff der Brandmauer immer benutzt wird und ist ja auch ein sehr harter Begriff, aber darüber gesprochen und warum es ihn geben muss, das scheint mir zu kurz gekommen zu sein.
Dass das bei der Wählerschaft quasi richtig ankommt und man weiß, was das eigentlich bedeutet.
Genau.
So populistische Parteien behaupten ja oft, da haben wir auch schon drüber gesprochen, dass sie so diesen wahren Volkswillen vertreten. Wo verläuft da die Grenze? Zu Teilen gibt es da vielleicht eine legitime Kritik, aber es kann ja auch schnell demokratiegefährdend werden. Wo verläuft da die Grenze?
Also letztlich behaupten ja alle Parteien von sich, dass sie irgendwie für eine Mehrheit sprechen. Das ist gar nicht so selten. Was ist der Unterschied zum Populismus? Populisten behaupten, es gibt so etwas wie das wahre Volk. Es gibt so etwas wie die schweigende Mehrheit. Und sie sagen, und das ist entscheidend, diese schweigende Mehrheit, die hat eigentlich so einen einheitlichen Willen. Ja, also der einfache Arbeiter will, die einfachen Leute wollen, der normale Mensch will doch. So Common-Sense-Argumente, Vernunft-Argumente. Und sie sagen, nur wenn das 1:1 umgesetzt wird, dann ist es Demokratie. Nun besteht aber Demokratie aus Verhandlungen und Dinge werden verwässert, müssen irgendwie anders gemacht werden und man muss sich einigen. Und das führt dazu, dass Populisten sagen, seht her, der Volkswille, den ja nur wir kennen, der wird nicht verwirklicht. Deshalb ist es keine Demokratie mehr. Weil die da oben, und so interpretieren sie sozusagen das Funktionieren der Demokratie, die da oben machen ja sowieso, was sie wollen. Die einfachen Leute werden nicht mehr gehört. Und die Populisten behaupten, dass es nicht nur sozusagen das gute Volk gibt, ja, das sozusagen bestimmte moralische Werte hat und für das sie sprechen, sondern es gibt auch eine Gruppe, die in Anführungszeichen dem Volk feindlich gesonnen ist und das sind die da oben, die politischen Eliten. Und Populismus ist nicht nur zu sagen, wir sprechen für die Mehrheit, sondern Populismus ist zu sagen, wir sprechen für die Mehrheit gegen die da oben und die da oben müssen weg, damit wir die Demokratie wiederherstellen. Und in dieser Radikalität, in diesem Antipluralismus zu sagen, es darf eigentlich neben dem Willen des wahren Volkes gar nichts geben. Das Volk will und jeder, der darauf pocht, dass es sozusagen unterschiedliche Meinungen gibt, die ausgehandelt werden müssen, der lenkt praktisch nur ab, damit die Menschen nicht mehr zu ihrem Recht kommen. Darin liegt das, ich will nicht sagen antidemokratische, man müsste sagen illiberale.
Und kann man sagen, was wäre langfristig für die Gesellschaft gefährlicher? Eine starke AfD oder eben, dass man sich als Gesellschaft so sehr langsam an sie gewöhnt und an das, was sie tun und sagen?
Also Auswirkungen hätte beides. In der Gewöhnung sind wir ja bereits. Also wir können ja schon zeigen, dass die Sprache der AfD im Mainstream angekommen ist. Das kann man nachweisen. Das nennen wir Normalisierung, ja, und da sind wir bereits. Und diese Normalisierung führt aber dann auch wieder zu größeren Wahlerfolgen für die AfD. Und letztlich sind wir jetzt bereits in der Phase, die eben dazu führen kann, dass die AfD sehr, sehr stark wird. Und wenn die AfD sehr stark wird, dann, wenn man sich dann fragt, was passiert denn dann, dann lohnt, glaube ich, der Blick nach Polen und vor allem nach Ungarn. Und dann sieht man, wie diese Länder sich verändert haben.
Genau, diese Gewöhnung, es ist ja auch schon dazu gekommen, dass viele Institutionen sich ja auch schon so widerstandsfähiger machen. Und es gibt ja dann auch immer die Gegenseite quasi. Ist das ein Zeichen von so demokratischer Stärke oder dass man eher so politisch ratlos wird im Land?
Ich würde sagen, beides. Auf der einen Seite ist es gut, wenn man versucht, den demokratischen Verfassungsstaat wetterfest zu machen. Das ist erstmal gar nichts Verkehrtes und es hat auch in der Geschichte der Bundesrepublik immer wieder gegeben, solche, also auch Reformen des demokratischen Verfassungsstaates. Das ist erstmal relativ normal. Ich würde eine andere Problematik sehen. Ich würde schon sehen, wenn wir jetzt beispielsweise auf die Parlamentsreform von vor einigen Monaten gucken, dann hat die sicherlich ihre Berechtigung und da sind auch, glaube ich, einige gute Regelungen drin, etwa wenn es um die Wahl der Verfassungsrichter geht. Aber es hat natürlich auch immer damit zu tun, dass sozusagen dem Souverän, dem Volk, ein Stück weit die Entscheidung entzogen wird. Also wenn eine bestimmte Partei sehr stark ist und damit einen großen Teil der Bevölkerung repräsentiert und diese Partei möchte aber viele Entscheidungen blockieren, dann kann man durchaus argumentieren, naja, wenn wir die repräsentative Demokratie ernst nehmen, dann ist das irgendwie angebunden an einen großen Teil der Bevölkerung.
Aber es ist halt auch eine rechtsextreme Partei. Genau, es ist ja nicht irgendeine.
Exakt. Und da kommt das andere ins Spiel. Das andere Element ist, dass man dann sagen muss, ja Moment, aber was ist denn, wenn eine Mehrheit, eine relative Mehrheit der Bevölkerung bei der Wahl eine Partei wählt, die eben dem Verfassungsstaat in großen Teilen widerspricht. Und wenn ich sozusagen den Blick etwas zurücknehme und draufschaue, sage ich, das ist ein Dilemma. Das Dilemma nämlich zwischen der Erfüllung des Mehrheitswillens der Bevölkerung und des Schutzes des Verfassungsstaates, der garantieren soll, dass dieser Mehrheitswille auch bei der nächsten und übernächsten Wahl noch gilt, weil dann vielleicht wieder eine andere Partei gewinnt. Und dieses Spannungsfeld, da drin bewegen sich diese ganzen Reformen.
Und gibt es realistische Szenen, in denen man diese Entwicklung auch wieder umkehren könnte, hier in Sachsen-Anhalt? So wie es in anderen Ländern ja auch schon funktioniert hat zum Beispiel?
Ja, die gibt es immer. Ja, also man darf jetzt sich nicht vorstellen, dass Umfragewerte schon das Wahlergebnis zeigen, vor allem nicht so lange vor der Wahl. Da ist noch sehr viel Dynamik drin, das kann auch noch anders ausgehen. Und das ist das eine. Und das andere ist, wir sehen, dass wenn solche Parteien einmal dran sind, dann können die auch wieder abgewählt werden. Das war nicht nur in Polen und Ungarn der Fall, das war in Brasilien der Fall, das war in den USA 2020 der Fall. Das ist nicht ganz einfach, aber das gelingt. Dazu braucht es eine Organisation der anderen Parteien, dazu braucht es eine organisierte Zivilgesellschaft. Das ist ganz wichtig und dazu braucht es dann auch den richtigen Moment. Aber wir sehen schon auch, Demokratien können auch regenerieren, wenn solche Parteien einmal an der Macht waren. Aber man muss schon auch sehen, wenn sie dran sind, dann versuchen sie schon, die demokratischen Institutionen in ihrem Sinne zu ändern. Und dann sind die auch erstmal so. Und das führt dann dazu, wie wir auch in Polen und Ungarn sehen, dass dann oftmals zwar die anderen Parteien in der demokratischen Fraktion die Wahlen gewonnen haben, aber in den Verfassungsgerichten, in den Medien und in anderen Institutionen sitzen noch die Unterstützer der eher autoritären Parteien. Dann setzt sich der Konflikt sozusagen fort. Also the damage is done.
Damit.
Genau.
Jetzt haben Sie ja schon verraten, dass Sie unseren Podcast noch gar nicht gehört haben. Deswegen sind Sie jetzt ganz frisch quasi, können Sie jetzt unser Abschlussritual beantworten. Wir haben drei Fragen, die wir immer allen stellen, die hier zu uns in den Podcast kommen. Die erste Frage ist, was sind aus Ihrer Sicht die entscheidenden Themen im Wahljahr?
Demokratie, sozialer Ausgleich und wirtschaftlicher Fortschritt.
Zweite Frage, ist das eine Schicksalswahl?
Ich benutze den Begriff Schicksal nicht, aber die Wahl ist extrem wichtig, ja.
Dritte Frage, wo steht Sachsen-Anhalt am Ende des Jahres?
Vor nach wie vor laufenden, sehr komplizierten Koalitionsverhandlungen.
Dankeschön.
Gerne.
Das war die 15. Folge von 2,1 Millionen. Danke euch fürs Zuhören. Wir sind der Politik-Podcast von MZ und Volksstimme im Wahljahr in Sachsen-Anhalt. Hier bekommt ihr die wichtigsten Informationen rund um die Wahl und die Politik im Land. Wenn euch der Podcast gefällt, freuen wir uns natürlich, wenn ihr den abonniert und weiterempfehlt. Vielleicht gibt es ja jetzt Menschen, wo ihr denkt, das, was hier besprochen wurde, sollte die Person auch hören. Dann leitet das doch gerne mal weiter. Oder schreibt uns an podcast@volksstimme.de, wenn ihr Anregungen und Themenwünsche habt. Ihr könnt auch gerne Kommentare hinterlassen. Das lesen wir alles und nehmen das gerne als Inspiration. Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge von 2,1 Millionen. Das Team hinter dem Podcast, die vier Hosts sind Elisa Schulz, Jan Schumann, Max Hunger und ich. Redaktion Frank Rogulis, Mitarbeit Frank Krause, Till Gerloff und Anne Holzki. Grafik macht Tobias Büttner.